Liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Parlamentsch. Wir sind Emma und Hanna. Emma ist Schülerin, seit einigen Jahren politisch aktiv und ich bin Hanna. Ich studiere Medizin, interessiere mich schon lange für Politik und bin auch politisch aktiv. Und an der Stelle noch der Transparenzhinweis, dass wir beide Mitglied von der Grünen Jugend, von den Grünen und auch von Fridays for Future sind. Und das ist aber ganz wichtig, der Podcast hier ist nicht explizit von den Grünen, von der Grünen Jugend oder von Fridays for Future. Also wir sind nicht weisungsgebunden, wir möchten keine Werbung für eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Organisation machen. Wir versuchen möglichst neutral und sachlich zu berichten, aber zwischen den Zeilen wird wahrscheinlich doch ab und zu unsere persönliche politische Meinung transportiert. Und manchmal rutscht uns vielleicht auch ein flapsiger Kommentar raus zu bestimmten Parteien. Und deswegen nochmal an der Stelle kurz der Transparenzhinweis. Und auch noch vorab, wir haben den Podcast vor einigen Wochen aufgenommen, als noch nicht ganz feststand, wen die CDU zu ihrem Parteivorsitzenden wählt. Und deswegen wird es hier im Rahmen des Interviews nochmal kurz thematisiert. Ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, eine rückblickende Einschätzung zu bekommen. Und bevor ich jetzt aber noch zu viel rede, fangen wir lieber richtig an. Und zwar haben wir heute einen interessanten Gast bei uns. Wer bist du denn?
Mein Name ist Lorenz Göster-Beutin. Ich bin Klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke.
Und jetzt noch eine Frage, die finde ich immer sehr aufschlussreich, zumindest die Antworten. Wenn du ein Küchengerät wärst, welches wärst du denn?
Ein Küchengerät? Hm? Oha. Ich glaube, ein scharfes Messer, um die Schärfe und Trenngenauigkeit in der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse hinzubekommen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Mikrowelle zum Aufwärmen, das ist langweilig.
Das ist schon mal gut.
Du kandidierst ja auch für den Parteivorstand der Linken. Findest du, dass die bisherige Parteiführung keine gute Arbeit gemacht hat?
Doch, selbstverständlich finde ich, dass gerade Bernd Rixinger und Katja Kipping eine sehr gute Arbeit gemacht haben. Also sie haben vor 8 Jahren, als die Partei in der Krise war, das übernommen. Seitdem hat sich die Partei gerade in Westdeutschland sehr stark entwickelt. Wir haben viele junge Menschen dazu gewonnen. Wir sind mittlerweile die jüngste Partei bei den unter 30-Jährigen, was ich ganz spannend finde, diese Entwicklung. Und ich glaube, da ist eine Menge an Potenzial. Aber wir haben eben diese 8 Jahre Amtszeit und danach ist auch mal Zeit für frischen Wind. Ich freue mich, dass wir diesmal eine weibliche Doppelspitze haben, die kandidiert mit Susanne Hennig-Welz und mit Janine Wissler. Mit 2 Kandidatinnen, die wirklich für mich das stehen, was die Breite unserer Partei ausmacht und die ich auch persönlich unglaublich schätze. Und deswegen finde ich das ganz spannend und möchte gerade den Aspekt der Klimagerechtigkeit in diesen Parteivorstand nochmal reintragen und stärken dann auch.
Was wird sich denn genau ändern, wenn du gewählt wirst?
Naja, also ich kandidiere ja nicht als Parteivorsitzender, ich kandidiere ja als weiteres Mitglied im Parteivorstand. Bin ganz froh, dass gerade Janine Wissler, aber auch Susanne Hennig-Welz so das Thema Klimagerechtigkeit drauf haben, auch die Verknüpfung zu unserem Thema soziale Gerechtigkeit. Und ich will halt noch stärker das, was ich auch in die Bundestagsfraktion, glaube ich, ganz gut hineingetragen habe, diesen Gedanken hineintragen, dass halt eine Linke, die glaubwürdige Antworten auf die Herausforderung der Klimakatastrophe gibt, dass nur so eine Linke eine Zukunft haben wird. Und das muss man halt von oben bis unten verankern und auch gerade in die Mitgliedschaft, in die Basis noch stärker hineintragen.
Ja, Klimapolitik ist ja offensichtlich ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Und dieses Thema ist unter anderem durch Fridays for Future wieder mehr in den Fokus der Politik gerückt. Die Emma und ich, wir sind beide Teil der Fridays for Future-Bewegung. Und jetzt würde es uns interessieren, was hat dich denn beschäftigt, als du ungefähr in unserem Alter warst, also zwischen 16 und 20?
Ich war erst in einer Jugendgruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Die hieß die Milane damals. Da ging es viel so um Vogelschutz, Froschzäune bauen, aber auch so Zeltlager zu machen und so. So klassische Jugendsachen, aber eben in der Umweltgruppe. Und danach habe ich für meinen Kreis die Grün Alternative Jugend gegründet. Was es damals noch nicht gab und was unbedingt da eine linke, fortschrittliche Jugendvertretung geben musste. Und haben wir viel natürlich Klimaschutz gemacht, gerade aber auch die Frage Atomkraft war da damals ziemlich groß. Aber auch so Antimilitarismus, Kriegsdienstverweigerung und ähnliches. Das heißt, da war ich schon auch im Umweltbereich drin und gerade könnt ihr euch ja vorstellen, gerade zu der Zeit war die Anti-AKW-Frage eine ganz beherrschende. Und ich glaube, jeder aus meiner Generation kann sich daran erinnern, wie heutzutage beim 11. September 2001 sich viele erinnern können. Wo man da war. Also ich war zum Beispiel in Kopenhagen, als das passiert ist, als die ersten Nachrichten über Tschernobyl rauskamen. Und deswegen hat mich das damals ganz stark auch geprägt.
Und du sitzt ja erst seit 2017 im Bundestag und bist jetzt aber schon klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion. Jetzt könnte man natürlich etwas provokant fragen, wie hast du es denn so schnell geschafft, so ein wichtiges Amt zu bekommen?
Ich habe mir angeguckt, welche Bereiche spannend sind in der Fraktion. Das waren für mich das Thema Innenpolitik, Antifaschismus, das war Außensicherheitspolitik, Friedenspolitik und das war die Klimapolitik. Und bei der Klimapolitik hatte ich den guten Zufall, dass gerade meine Vorgängerin Eva Bulling-Schröter, die auch eine sehr gute Arbeit in dem Bereich gemacht hat, dass die gerade aufgehört hat. Und ich dachte, es könnte eine relativ gute Chance sein, da reinzugehen. Und dann hatte ich eigentlich mir zwei Ziele vorgenommen, wo ich glaube, dass wir da gemeinsam auch schon einiges in der Fraktion erreicht haben. Nämlich erstens nach außen deutlich zu machen, dass eben die Linke nicht nur die klassischen Brot- und Butter-Themen, also sozusagen gute Löhne, gute Arbeit hat, sondern eben auch zum Klimaschutz eine Antwort, eine Perspektive hat. Und nach innen wollte ich eben deutlich machen, dass die Frage der Klimagerechtigkeit eben die zentrale soziale Frage unserer Zeit ist. Und da haben wir ja den Aktionsplan Klimagerechtigkeit, wo wir sicher auch gleich nochmal drauf kommen, erarbeitet, wo ich unheimlich stolz bin, dass wir das in dieser Legislaturperiode geschafft haben. Was wir aber nicht ohne den Druck der Klimabewegung hätten schaffen können, sondern wir hatten gerade diesen guten Rückenwind, um das auch genauso leisten zu können.
Du hast es schon kurz angesprochen, du warst mal Teil der Grünen Jugend, bist dann aber mit 21 Jahren ausgetreten. Wieso?
Das hatte mehrere Gründe. Das hing damals mit der Realpolitik der Grünen zusammen. Wir haben 1998 noch die Sektkorken knallen lassen und noch eine große Party gemacht mit Rot-Grün und haben gedacht, jetzt wird alles besser, jetzt kommen die notwendigen Reformen, die unter Kohl nicht möglich waren. Und es war eigentlich für uns vollkommen undenkbar, dass SPD und Grüne gemeinsam eigentlich eine Politik machen würden, die noch hinter Kohl zurückfällt in Sozialangelegenheiten, aber auch was Friedenspolitik anging. Und ganz zentral war für mich, wie für viele andere damalige Grüne, da die Funktion von Joschka Fischer, auch die Begründung für den Kosovo-Krieg, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz. Es war da kein Auschwitz, es war eine gnadenlose Verharmlosung damals. Also es war ein schlimmer Bürgerkrieg, es waren unglaubliche Menschenrechtsverletzungen und das ist nicht zu verharmlosen, aber es hat dort keine fabrikmäßige Vernichtung von Menschen oder sonst irgendetwas stattgefunden. Also das war für mich mit Ausschlag gebend und dann bin ich halt an die Uni gekommen und habe angefangen, mich zu orientieren und habe gemerkt, dass dort die grüne Hochschulgruppe noch in Anführungszeichen vielleicht realpolitischer war. Und da es mir auch immer darum geht, den Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren, war das für mich sozusagen keine Perspektive mehr und ich habe mich vor allem in der Studiepolitik dann engagiert.
Wir sind derzeit beide Mitglied der Grünen Jugend. Denkst du, das ist ein schlechtes Omen oder könnte uns das auch passieren?
Passieren kann immer alles. Also ich warne immer generell davor, egal in welcher Partei man ist, zu viele Illusionen in eine Partei insgesamt zu setzen, weil ich davon überzeugt bin, dass gesellschaftliche Bewegung durch Druck, gesellschaftlichen Druck und Bewegung kommt, gerade wenn man etwas anderes will als das Bestehende. Und das will ja gerade die Klimabewegung auch. Oder wollen auch andere Bewegungen wie Seebrücke und andere. Und da sollte man sich nicht allzu viele Illusionen machen, sondern sollte schon ganz stark diesen Bewegungscharakter machen, weshalb ich mich auch stark mache für eine Linke, die eben in Bewegung ist. Und genauso sollte jeder an seinem Ort sozusagen wirken. Aber ich würde euch nicht sagen, geht da raus oder sonst irgendetwas, sondern macht das, was ihr für richtig haltet dort und kämpft dafür, solange ihr dafür eine Perspektive seht. Und das an jeder an seinem Ort sozusagen. Und das habe ich mir immer vorgenommen. Ich gehe mit bestimmten Positionen in eine Partei rein. Das sind meine Positionen. Und wenn die Partei das zu, sage ich mal, 80% vertritt, das ist vielleicht die Überschneidung bei der Linken bei mir, dann kann ich da aktiv sein und kann da um meine Position kämpfen. Und das sollte jeder an seinem Ort machen, egal ob in der Gewerkschaft, ob im Sozialverband, in der Bewegung oder eben im Jugendverband einer Partei. Also und insofern, haltet die Fahne aufrecht.
Du hast es ja schon kurz angesprochen, die rot-grüne Koalition war für linke Themen jetzt nicht so zugänglich. Denkst du, das würde sich in einer grün-rot-roten Koalition ab 2021 ändern?
Ja, da würde ich immer das sagen, wo ich eben auch schon drauf angespielt, es hängt vom Druck ab. Also wir haben das Scheitern von linken Projekten gesehen, also in Italien beispielsweise mit einer Regierungsbeteiligung der Refondazione Comunista. Das war damals eine linke Reformpartei, kommunistische Reformpartei in Italien. Die ist mit 13, 14% in die Regierung damals reingegangen und hat dann den Afghanistan-Krieg mitgetragen in Italien. Was dazu geführt hat, dass die mittlerweile echt atomisiert ist und dass andere Parteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung, andere, die sich ja sehr nach rechts auch bewegt haben, dort aufsteigen konnten. Das heißt, wenn eine Regierung den Druck hat und den Rückhalt hat und aber auch immer wieder unterschiedliche Gruppen hat, die ihr immer wieder in den Allerwertesten treten und sie an ihre Position erinnern, kann das was werden. Aber bei Rot-Grün hatten wir das Problem, dass es andersrum gelaufen ist. Das heißt, die Grünen haben die Friedensbewegung sozusagen ein bisschen stillgestellt und die SPD ist es gelungen, die Gewerkschaften zu Hartz IV und Niedriglohnbereich zu bewegen, sozusagen zur Zustimmung dazu. Und das war damals fatal. Es müsste halt umgekehrt sein. Und da freue ich mich, um Beispiel zu geben, sehr, dass wir in Berlin da mit Rot-Rot-Grün eine andere Situation haben. Um das am Beispiel des Mietendeckels deutlich zu machen, da gibt es halt in Berlin eine sehr, sehr starke Mieterinnenbewegung, die enormen Druck in Berlin entfaltet hat. Und ohne die wäre halt das, was diese Landesregierung in Berlin macht, eben nicht denkbar. Und genau sowas ist das Entscheidende. Das heißt, gibt es einen gesellschaftlichen Druck für ein Erneuerungsprojekt und für ein linkes Projekt, dann kann sowas was werden. Aber wenn das nicht ausreicht, dann nicht. Und Obama hat nach seiner ersten Amtszeit mal gesagt, danach gefragt, warum er nicht all seine Ziele hat durchsetzen können, sondern nur so einen geringen Teil. Hat er gesagt, die Bewegung, die Grassroots-Bewegung, die mich ins Amt gebracht hat, die war stark. Aber als ich im Amt war, hat sie gedacht, jetzt ist der Job getan und hat sozusagen all ihr Vertrauen auf mich gesetzt und hat mir nicht immer wieder in den Allerwertesten sozusagen getreten, mich nicht erinnert an meine Versprechungen. Und das war eines der zentralen Probleme. Und ich glaube, das ist die Antwort darauf. Das heißt, wir brauchen eine Wechselstimmung, wir brauchen eine Erneuerungsbewegung in der Bundesrepublik, die übers Klima noch hinausgeht dann.
Wie war der Weg von dir damals, also Mitglied der Bundjugend oder Mitglied der Grünen Jugend, zu deinem jetzigen Ich?
Also ich habe damals sehr viel in Studiepolitik gemacht, gegen Studiengebühren, gegen die Entdemokratisierung der Hochschulen, Gegen Bachelor, Master, ein paar Sachen konnten wir vielleicht verhindern, aber generell war diese Streikbewegung, die damals ja bundesweit war, glaube ich, insgesamt ist die, glaube ich, eher gescheitert. Man sieht an den Hochschulen dann schon, dass weniger Kinder mit aus einkommensschwachen Familien studieren, dass BAföG nicht ausreichend ist und ähnliches. Aber das war für mich sozusagen das, wo ich noch stärker in die politische Arbeit gekommen bin, in Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches. Und dann gab es 2004, also ich war damals auch kurz in der PTS organisiert, aber die war im Westen halt einfach eine sehr schwache Partei und keine bundesdeutsche Partei. Also lag, glaube ich, irgendwie unterhalb des einstelligen Niveaus damals. Und mit 2004 gab es dann den Impuls zur Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die danach die Partei Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit wurde. Und dann mit dem Austritt von Oskar Lafontaine und anderen prominenten SPDlern gab es die Chance zu einer bundesweiten linken Partei. Und das habe ich dann auch so begriffen und war auch einer der ersten Mitglieder der WASG damals und bin dann schon 2005, ein Jahr später, bin ich dann Landessprecher, das ist sowas wie Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein geworden und habe dann den Prozess zur bundesdeutschen Partei Die Linke mitgestaltet und war dann auch der erste Vorsitzende und war jetzt zuletzt auch noch mal 4 Jahre Landessprecher der Linken in Schleswig-Holstein. Das heißt, hier der Norden ist da auch meine politische Verankerung.
Und was hast du neben der Politik gemacht?
Ich habe Geschichte, ich habe Geschichte studiert, bin auch Historiker. Den Kreis schließt eben zu dem scharfen Schwert. Also es geht mir immer darum, meine Argumente belegen zu können. Geht mir immer um eine vernünftige Quellenkritik auch, was glaube ich gerade in Zeiten der Fake News und des Internets wichtig ist. Und habe da währenddessen mir das finanziert, unter anderem durch Arbeit in einem Alten- und Pflegeheim damals. Habe dann auch für die Bundestagsfraktion gearbeitet und auch für eine Kollegin für mich, Quatsch, von mir, Cornelia Möhring, habe ich auch gearbeitet. Aber diese wissenschaftliche Fundierung ist mir bei der Politik immer das Wichtigste, auch wenn das manchmal schwierig ist, weil Politik häufig sehr an der Oberfläche nur kratzt.
Wäre dann nicht eigentlich jemand, irgendwie ein Klimaforscher oder so, als klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion geeigneter?
Ja, dann müsste man das für jeden Bereich benennen. Ich glaube, bei Politik geht es vor allem um die Übersetzungsleistung. Und als Historiker haben wir gelernt, insgesamt und schnell in Themen einzuarbeiten und das auch wissenschaftlich fundiert zu tun. Also viele ehemalige Kommilitoninnen sind gelandet bei der Tagesschau. Beim Spiegel oder in irgendwelchen Unternehmensberatung oder vollkommen andere Bereiche, Medienbereiche, Social Media Bereiche. Sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig. Das heißt, das ist auch das, was mir wichtig ist an einem Studium, so ein universeller Ansatz. Das heißt, dass man sich auch in andere Themen hineinarbeiten kann. Und es geht schon bei Politik um die Übersetzung. Und das haben viele Wissenschaftlerinnen nicht so wirklich drauf, das in eine alltägliche Sprache zu übersetzen. Also ich finde, man muss immer Politik machen, die auch wissenschaftlich fundiert ist und die auch mit Quellen arbeitet. Aber man muss dann die Übersetzungsleistung machen, um das in ein politisches Programm, in politische Vorschläge umzusetzen. Das ist, glaube ich, die Kunst dabei. Und deswegen finde ich es so toll, bei Anhörungen halt auch mit Wissenschaftlerinnen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel mit Volker Quaschning, der ganz fantastisch ist, auch Dinge dann allgemeinverständlich zu erklären. Das heißt, ich glaube, man braucht diese Zusammenarbeit und diese Erdung dann auch immer wieder.
Lorenz, du hast gesagt, du hast Geschichte studiert, bist also Historiker. Wie würdest du als Historiker das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland in den letzten Jahren beurteilen?
Also das Interessante ist, wenn man sich Studien anguckt zum Rechtsextremismus, sieht man seit 1989, 90 irgendwie grundlegende Änderung. Das heißt, was rassistische Einstellungsmuster, antisemitische Einstellungsmuster in der Bevölkerung angeht. Bis auf einen Umstand, dass das lange Zeit sehr latent war. Das heißt, es war sozusagen unter der Ladentheke. Es war so ein verschämt. Und das hat sich geändert in den letzten Jahren. Es ist wieder sagbar geworden, sozusagen. Auch die AfD hat das sozusagen, das war eines ihrer zentralen Erfolge, wenn man das so formulieren will, dass es ihr gelungen ist, dass man einfach mit diesem Motto, das wird man doch nochmal sagen müssen, dürfen, einfach rassistische, antisemitische Parolen, Verschwörungsideologie und so weiter in die Öffentlichkeit getragen hat. Und auf der anderen Seite ist auch bereitwillig aufgegriffen worden ist, auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wenn es da um Quote geht, wenn es da um Krawall geht, wenn dann Björn Höcke rumsitzt und seine Deutschlandflagge auspackt oder eine Beatrix von Storch irgendeinen vollkommenen Bullshit erzählt, dann hat das so ein Skandalisierungspotenzial und dann bringt das irgendwie Quote. Und das hat sich so gegenseitig bedingt, dieser Aufstieg. Und das hat dann auch wiederum zu einer Radikalisierung auch beigetragen. Also wir hatten gerade infolge der sogenannten Flüchtlingskrise hatten wir unglaublichen Anstieg an Anschlägen auf Einrichtungen. Und also gerade auf Flüchtlingseinrichtungen fast jeden Tag nach 2015. Und ich sehe das schon als große Gefahr an, aber noch eine fast größere Gefahr neben dem organisierten Rechtsextremismus ist dann, dass wir einen Teil der Bevölkerung haben, der sich abkoppelt von dem, was man Realität nennt, was der sich informiert über irgendwelche YouTube-Kanäle, YouTube-Videos, über Telegram sich informieren lässt von Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Co. oder von diesem ganzen Querdenken-Mist jetzt gerade. Das ist eine Tendenz, die seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend ist. Damals war das so unter dem Label Infokrieg oder Infokrieger haben sich damals genannt. Das waren dann diejenigen, die gesagt haben, wir sind die, die euch die Wahrheit verkünden und die anderen sind noch nicht aufgewacht, das sind alle Schlafschafe und ähnliches. Das sind so Argumentationsmuster, die findet man heutzutage auch immer wieder in den ganzen Facebook-Kommentaren, auf Twitter oder an ähnlichen Stellen. Und ich glaube, das ist etwas, was besorgt machen kann, weil diese Menschen abgekoppelt sind von Realität und von Demokratie in gewisser Weise. Und wir haben bei dem Attentäter von Halle und von Hanau, aber auch von dem Attentäter in München, ich weiß gar nicht, wann war das, 2008, 2009, ich weiß das nicht mehr genau, haben wir gesehen, dass die quasi auf eigene Faust gehandelt haben, sich auch auf eigene Faust diese Waffen besorgt haben, aber sie durch Social Media und diese ganzen News-Kanäle radikalisiert worden sind, durch diese Sprache des Hasses auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, die mögen als Mörder und als Attentäter erstmal nach dem einsamen Wolf-Prinzip gehandelt haben, aber sie werden radikalisiert durch diese ganzen Netzwerke. Und das ist die Problematik. Das heißt, die AfD ist vielleicht nicht so schuldig daran, dass sie die Waffen besorgt hat für diese Leute, die dort gemordet haben. Aber sie sind schuldig dadurch, dass sie sich beteiligen an der Schaffung eines Klimas des Hasses und der Ausgrenzung. Und das ist es, glaube ich, was uns Sorgen machen sollte und was wir ja auch in den letzten, auch beim Mord an Walter Lübcke ja beispielsweise gesehen haben.
Ja, also du hast die AfD genannt, die zur Radikalisierung von Rassismus zum Beispiel und auch Rechtsextremismus beigetragen hat. Siehst du die Schuld vielleicht auch bei anderen PolitikerInnen von anderen Parteien? Also ich denke zum Beispiel an Horst Seehofer, der sich sehr über die 69 Abschiebungen zu seinem 69. Geburtstag gefreut hat, zum Beispiel.
Ja, ich hatte schon ein paar Mal auch auf Twitter so einen Post gemacht zu Horst Seehofer. Also ich glaube, er ist der Rechtspopulist par excellence, weil er immer wieder rechtsradikale Argumentationsmuster aufgreift, wenn er darüber redet, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Oder auf einem Parteitag hat er mal gesagt, ich werde Deutschland verteidigen gegen die Migration bis zur letzten Patrone und ähnliche Sachen. Das heißt, es ist schon eine Radikalisierung der Sprache dort auch vorhanden, an der er auch Schuld trägt. Und ich meine, jetzt gerade am 24. Dezember ist das öffentlich geworden, dass Seehofer sich stark gemacht hat für eine weitere Kriminalisierung und Zurückdrängung der Seenotrettung. Und ich glaube, dass das schon ein ganz, ganz starker Teil auch dessen ist. Und die EU, die sich ja eigentlich Friedensnobelpreisträger schimpft, die EU ist dafür zuständig für ein Klima der Abschottung. Und die neueste Innovation ist es, dass es Abschiebeprämien gibt für Staaten, die besonders gut abschieben, beispielsweise. Und das alles trägt nicht dem Rechnung, was diese EU immer vorgibt zu sein. Das heißt, ein Staat, der Menschenrechte verteidigt oder so, sondern das ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was dort abläuft. Deswegen spielt das schon eine Rolle. Und die AfD war schon, bevor sie in den Bundestag eingezogen ist, eigentlich die größte außerparlamentarische Opposition in diesen Jahren im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, weil die AfD die Bundesregierung damals aus SPD und CDU in der Asylpolitik vor sich hergetrieben hat. Und im Prinzip immer SPD und CDU ein Jahr später das gemacht haben, was die AfD vor einem Jahr gefordert hat, was zu einer weiteren Radikalisierungsspirale beigetragen hat. Und ich glaube, das ist ein Grund. Und ich glaube aber auch und bin davon überzeugt, dass eine neoliberale Politik, die gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr stark geschwächt hat und die uns weismachen wollte, dass wir ja eigentlich nur gesellschaftliche Monaden sind, also gesellschaftliche Einzelwesen sind, auf uns selbst gestellt sind und es uns nur darum gehen muss, wie wir uns als Humankapital dem Markt gegenüber verkaufen. Ich glaube, dass so eine Politik der Vereinzelung und der zurückgehenden so gesellschaftlichen Solidarität auch dazu beiträgt. Und Rassismus und Antisemitismus sind ja auch immer Deutungsmuster, die reagieren auf gesellschaftliche Krisenerfahrungen. Das haben wir bei der Entstehung des deutschen Faschismus gesehen. Und das sehen wir in gewisser Weise heutzutage immer noch. Und das halt bedeutet nicht, dass Kapitalismus Faschismus hervorbringt. So einfach ist das nicht. Aber es bedeutet, dass in gesellschaftlichen Krisensituationen, gerade in sozialen und wirtschaftlichen Krisen, eben rassistische und antisemitische Deutungsmuster, die scheinbar einfache Erklärungen liefern für gesellschaftliche Probleme, also einfacher als linke Erklärungen jedenfalls, dass die da mehr Erfolg haben können. Und deswegen ist, glaube ich, das ganz wichtig, dass es auch gehen sollte, immer auch um gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und Stärkung der Demokratie.
Denkst du, dass man noch mit rechten Menschen, also ich denke da jetzt an AfD-PolitikerInnen, AfD-Mitglieder oder auch AfD-WählerInnen, diskutieren kann, oder ist das schon Hopfen und Malz verloren?
Ich glaube, man muss also da bin ich zu sehr Mensch der Aufklärung, man muss um jeden Menschen sozusagen kämpfen. Aber ich möchte gerne erstmal um die Menschen kämpfen, zuerst, die noch erreichbar sind. Also wo ich den Eindruck auch habe, sie sind offen für Argumente. Und das können auch Wählerinnen sein, die sich zur AfD verirrt haben. Da vielleicht als Beispiel eine Erfahrung von Infoständen. An Infoständen habe ich vor der sogenannten Flüchtlingskrise und dem Aufstieg der AfD häufig gehört, dass Menschen zu mir gesagt haben, ja, ich wähle ja die Linke für eure sozialen Themen, aber mit eurer Flüchtlingspolitik bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und da habe ich immer gesagt, ja, es ist ja gut, aber und so und bin darüber dann ins Gespräch gekommen, sozusagen. Und hatte dann einen Anknüpfungspunkt, ins Gespräch zu kommen. Auch wenn ich das überhaupt nicht geteilt habe, was die dann in der Flüchtlingspolitik gesagt haben, aber ich hatte einen Zugriffspunkt. Und das hat sich spürbar verändert in den Diskussionen. Dadurch, dass eben Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit so sehr in den Vordergrund gerückt sind, kommen die Leute jetzt an und sagen, also eure Sozialpolitik und so, das finde ich ja alles ganz toll, aber eure Flüchtlingspolitik, die gefällt mir gar nicht und deswegen kann ich euch nicht wählen. Das heißt, das Gewicht der Diskurse hat sich verschoben. bei einem Teil der Wählerinnen insgesamt. Und ich glaube, wir müssen vor allem darum kämpfen, dass sich das, was gesellschaftliche Stimmung ist, verändert. Und das hier, da hilft es nicht, irgendwelchen rechten Wählerinnen oder Wählerinnen, die zur AfD abgedriftet sind, dann hinterherzulaufen mit irgendwelchen stumpfen Stammtischparolen, sondern da hilft es wirklich, Haltung zu zeigen und zu sagen, das, was uns zusammenhält, ist die Solidarität. Und zwar die Solidarität für alle Menschen, die hier leben und nicht nur die sogenannten Bio-Deutschen.
Was mich persönlich noch sehr interessieren würde, was machst du, wie verhältst du dich, wenn du RechtspopulistInnen wie Herrn Gauland im Bundestag auf der Toilette begegnest?
Ignorieren und vorbeigehen, das ist doch ganz klar. Das würde ich mit jedem anderen auch machen. Was soll ich denn da machen?
Das ist auch eine gute Frage.
Aber grüßt du dann?
Also der politische Kampf ist mein Kampf, der Kampf der Argumente, das ist das Zentrale. Und ich weiß es zu schätzen und finde es absolut notwendig, dass es eine Antifa gibt, die sich auf die Straße setzt und Nazi-Aufmärsche blockiert. Aber es muss eben beides geben. Es muss den argumentativen Streit geben und es muss auch im Zweifelsfall zivilen Ungehorsam auch auf der Straße geben.
Aber grüßt du dann zum Beispiel im Bundestag auf dem Gang RechtspopulistInnen?
Also wenn ich das nicht mitbekomme, dass es welche sind, aber mittlerweile ist das ja relativ einfach, an den Masken zu unterscheiden. Aber, aber ansonsten, also bewusst würde ich niemanden von denen grüßen. Warum sollte ich das? Ich will, dass sie aus dem Bundestag verschwinden. Die haben da nichts zu suchen. Sie schaden unsere Demokratie. Sie untergraben die Diskussionskultur. Und das ist der für mich der ganz entscheidende Punkt. Mit dem Großteil der Abgeordneten der CDU stimme ich vollkommen nicht überein und habe eine vollkommen andere Ausrichtung, was Klimapolitik angeht, was Steuerpolitik angeht, was Flüchtlingspolitik angeht und anderes. Aber ich kann mich noch annähernd mit Ihnen einigen, was Grundgesetz und Demokratie und Austausch von Positionen bedeutet und was Wert auch von Argumenten und Rückgriff auf Faktenbasis sozusagen bedeutet. Das bekomme ich dann schon mit denen hin. Aber das ist mit AfD halt überhaupt nicht vorhanden. Das ist eben dieser Punkt mit der Realität. Da ist ein Cut. Da gibt es keine gemeinsame Realitätsbasis. Wenn mir ein Steffen Kotré im Bundestag, energiepolitischer Sprecher der AfD, glaube ich, aus, ich weiß nicht, ob der aus Brandenburg kommt, aus Sachsen, weiß ich nicht genau, der gehört auch zum Flügel von Höcke, wenn ich das richtig weiß. Wenn der mir im Bundestag erzählt, als Fazit seines Beitrages zur Verkehrswende, ich möchte lieber im Auspuff eines Diesels schnüffeln, als Zigarette rauchen in einem E-Auto zu sitzen. Ja, wo ist denn da die Gesprächsbasis? Da gibt es einfach keine.
Wir werden dir jetzt nacheinander von jeder großen Partei eine Politikerin und einen Politiker sagen, die bei der Bundestagswahl 2021 eine größere Rolle spielen könnten. Wir würden dich bitten, kurz und knackig einen Satz zu antworten. Was hältst du von Beatrix von Storch?
Indiskutabel. Ein Wort reicht.
Wenn die AfD jetzt 50% holen würde und Bernd Höcke Bundeskanzler wird, was würdest du machen?
Aus einem bösen Traum aufwachen, weil ich überzeugt bin, dass diejenigen, die für Demokratie und Solidarität einstehen, stärker sind und mehr sind und dass wir im Endeffekt die Nazis aus dem Parlament rauskriegen.
Lukas Köhler ist bekannt als verhältnismäßig linker FDP-Politiker. Denkst du, er würde als Umweltminister eine bessere Arbeit machen als die derzeitige Ministerin Svenja Schulze?
Nee, auf keinen Fall. Frau Schulze ist, sie hat häufig gute Ansätze, setzt sich selten mit guten Ansätzen durch. Das ist ihr großes Drama. Wenn ich aber in die FDP hineinhöre, was die Klimapolitik angeht, dann ist es so, dass sie halt alles auf den Emissionshandel und alles auf den Markt setzen wollen. Ich glaube, das ist die grundsätzlich falsche Antwort, sondern Wenn wir nicht in so eine disruptive Entwicklung kommen wollen, also eine Entwicklung, die halt sehr schnell und sehr schmerzhaft ist, gerade Arbeitskräfte auch kosten wird, sondern wenn wir eine Transformation haben wollen, die auch sozial gerecht ist und die eben die Ärmsten der Gesellschaft am wenigsten belastet und die Reichsten der Gesellschaft am stärksten belastet, dann brauchen wir gemeinsame gesellschaftliche Regelungen, dann brauchen wir Gesetzgebung und dann können wir uns nicht auf den Markt verlassen. Und ich glaube, das hat Svenja Schulze stärker begriffen als die FDP.
Und was hältst du von Nicola Beer?
Ah, wer war denn das noch? Das war dieser Abgeordnete, die dann ins EU-Parlament gewechselt ist von der FDP. Und die hat während des Wahlkampfes, wenn ich mich richtig erinnere, vor der IPCC-Studie gewarnt, die ja nochmal gesagt hat, dass wir wahrscheinlich 1,5 Grad verfehlen werden und auf dem schlimmsten Weg ins Worst-Case-Szenario sind. Und hat diese IPCC-Studie als Panikmache dann verunglimpft und hat sich schon in einigen Argumentationen in Richtung von Klimawandelleugnerinnen geblinkt. Und hatte sie vielleicht keine AfD-Position, aber sie kam schon bedrohlich nahe. Und ich habe schon das ein oder andere Gerücht gehört, dass die FDP-Fraktion im Bundestag nicht allzu unglücklich ist, dass sie gen Europa abgewandert ist.
Okay. Und was ist deine Meinung zu Diana Kindert von der CDU, die ja für die CDU relativ aufgeschlossene Positionen vertritt?
Noch nie gehört. Also ich könnte was zu Positionen sagen, aber kann nichts zu einer Person eigentlich nicht kennen.
Okay, und machen wir weiter mit Norbert Röttgen. Der könnte ja zum CDU-Parteivorsitzenden gewählt werden. Was hältst du von ihm?
Ich habe den Eindruck, dass er in einigen Punkten demokratischere und vielleicht auch fortschrittlichere Position vertritt als insbesondere ein Friedrich Merz. Armin Laschet hätte ich vor der Corona-Krise alles drauf gewettet, dass er Vorsitzender wird, aber hat während der Corona-Krise so versagt in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident, dass ich eigentlich kaum glaube, dass er noch eine Chance haben wird. Und ich glaube, dass ein Norbert Röttgen für eine demokratische Politik besser wäre als ein Friedrich Merz, weil ein Friedrich Merz wirklich für das steht, wofür auch Trump steht. Und schon auch, also er arbeitet auch sehr mit rechtspopulistischen Argumentationen und das würde ich verheerend finden, weil es eine weitere Polarisierung bedeuten würde. Und ich halte auch nichts von so einer Verelendungstheorie, der dann sagt, okay, dann wären die linken Kräfte stärker. Keine Ahnung, ich glaube, die linken Kräfte müssten überzeugen mit einer Politik, die gute Alternativen aufzeigt. Im Übrigen halte ich auch überhaupt nichts von Schwarz-Grün, sondern würde es verheerend finden in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wir brauchen eine grundsätzlich andere Politik in der Bundesrepublik.
Ja, bei Norbert Röttgen kommt ja häufig die Kritik, dass sein einziger positiver Aspekt ist, dass er nicht Friedrich Merz ist, was
Ja,
ja auch
das
schon
kam eben auch ein bisschen
Anklang.
bei meiner Argumentation
Ja,
rüber, oder?
genau. Ja, genau, deswegen gehe ich nochmal drauf ein. Deswegen würde es mich interessieren, fallen dir spontan drei Positionen ein, für die Norbert Röttgen wirklich steht?
Also er hat sich gegen eine Vermögensteuer und für eine stärkere Belastung von Reichtum ausgesprochen. Aber mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein.
Ja, geht mir
Also
genau.
das ist eben auch bezeichnend. Da könnte ich bei Laschet oder Merz mehr sagen. Also ich glaube, er ist die profillose Alternative zu Friedrich Merz. Und alle sind ganz froh darüber, dass er eben ja, so ist.
Und er mag Koalas.
Bitte?
Und er mag Koalas.
Ach, das macht ihn sympathisch.
Definitiv.
Mag ich auch.
Über Social Media wurde Saskia Esken von der SPD sehr populär. Ist sie auch eine gute Politikerin?
Ich finde, sie hat klare Standpunkte. Ich glaube, mit ihr könnte man sich auf ein linkes Programm auch einigen. Was mich deshalb sehr erstaunt hat und mich interessieren würde, wie da die internen Diskussionsprozesse gelaufen sind, wie Sie sich gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans für das absolute Gegenteil Ihrer Politik aussprechen konnte, gegen Olaf Scholz, der ja auch der Widerpart war bei der Wahl um den Parteivorsitz. Und die SPD hat sich schon ein paar Mal geschadet, als sie gedacht hat, irgendwelche super Umfragewerte könnten jemanden mit einem rechten Programm, Quatsch, mit einem linken Programm, der aber eigentlich eher politisch rechts steht, zum Kanzler machen. Also das ist bei Steinbrück schiefgelaufen. Das ist bei, wie hieß der, mit Ma Martin Schulz schiefgelaufen. Bei Frank-Walter Steinmeier ist das auch schiefgelaufen. Und ich verstehe nicht, wie man hoffen kann, dass man so inkonsistent in eine Wahl reingeht mit jemandem, der ein Programm vertreten soll, für das er überhaupt nicht steht. Olaf Scholz steht für die rote Null. Olaf Scholz steht für Wirecard-Skandal, für Cum-Ex-Skandal, für eine Politik der Banken in Hamburg. Und was für mich ganz entscheidend ist, er hat versucht, in Hamburg eine Law-and-Order-Politik zu machen und hat den Brechmitteleinsatz durchgesetzt, der später vom UNO-Menschenrechts, Menschen, nein Quatsch, vom EU-Menschengerichtshof als Folter klassifiziert worden ist. Und so jemand ist für mich gänzlich ungeeignet, Kanzler zu werden. Also ich bin eh überzeugt davon, dass er nicht Kanzler wird, aber also unmöglich.
Die Beliebtheit von Karl Lauterbach hat durch Corona stark zugenommen. Könnte er unser nächster Gesundheitsminister werden?
Warum nicht? Also das Spannende ist ja, dass viele der Prognosen von ihm erst als Panikmache abgetan worden sind und sich dann später bestätigt haben. Also er hat, als die FDP und die AfD also im Oktober, Anfang des Monats gesagt haben, man müsse alle Corona-Maßnahmen aufheben, hat er das Gegenteil gesagt und hat vor der zweiten Welle gewarnt und haben alle gesagt, bist du bekloppt? Und die AfD hat sich beeilt zu sagen, ja, aber wir haben schon viel früher als die FDP das Ende aller Maßnahmen gefordert. Und da war er schon eine erfreuliche Stimme der Vernunft. Und ich finde, in einigen gesundheitspolitischen Positionen vertritt er durchaus fortschrittliche Sachen. Also insofern stehe ich ihm da gar nicht so negativ gegenüber. Aber auch da gilt wieder entscheidend, wie sehr sich so eine Regierung frei machen kann von der Macht der Konzerne und der Lobbygruppen. Und das wird, glaube ich, ganz entscheidend sein, weil das darf man nicht unterschätzen, gerade die Macht, die da Gesundheitskonzerne auch haben.
Ja, die Grünen haben ja eine ziemlich reale Chance, bei der nächsten Wahl einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu stellen. Denkst du, Robert Habeck würde als Bundeskanzler einen guten Job machen?
Also da gibt es, wir haben ja die Erfahrung hier in Schleswig-Holstein, da gab es ziemliche Ernüchterung, als er hier Umweltminister war in Schleswig-Holstein, weil die Politik ja mit Aufsucherlaubnis fürs Fracking beispielsweise von den Umweltverbänden insgesamt eher kritisiert wurde. Und also ich glaube, mit ihm kann man schon Politik machen, aber er hat sehr, ich sag mal, sehr flexible Standpunkte. Und das macht mir ein bisschen Sorgen im Hinblick auf eine Koalition mit der CDU. Das wird mir sehr große Sorgen machen, wenn er dann eine verantwortungsvolle Position hat. Eine linke Koalition und ich glaube, nur in so einer wäre das überhaupt möglich, dass die Grünen Kanzlerkandidaten, Quatsch, Kanzler oder Kanzlerin stellen. Ich glaube, nur in so einer Situation könnte man genügend Druck auf so eine Regierung aufbauen, damit sie auch tut, was notwendig ist in allen Bereichen, im Sozialbereich, im Klimabereich, Gesundheitsbereich. Also gibt es ja eine Menge an Baustellen, die eigentlich angegangen werden müssten und zwar ganz dringend.
Und Annalena Baerbock als Kanzlerin?
Ich finde sie sehr sympathisch und in Diskussionen zugewandt. Auch da gilt das. Also auch Auch sie ist ja sehr realpolitisch unterwegs und zählt eher zum rechten Flügel der Grünen. Und auch da zählt, wie sehr Druck macht eine Basis und vor allem, wie viel gesellschaftlichen Druck gibt es. Also wie gesagt, ich vertraue weder auf Persönlichkeiten noch vertraue ich auf Parteien per se und wie toll Parteien oder Persönlichkeiten sind, sondern ich bin da schon eher der glaubt, eine fortschrittliche Partei muss Anliegen von Bewegungen ins Parlament tragen und muss sich auch immer dem Druck und der Kritik von Bewegungen dann auch stellen.
Wäre Sarah Wagenknecht eine gute Bundeskanzlerin?
Ich finde es relativ gut, dass sie sich da in die zweite Reihe zurückgezogen hat und es ist gut, dass die Linke sich da von ihr als Persönlichkeit emanzipiert hat. Ich glaube, dass eine Persönlichkeit, die Linke vertritt, auch die Programmatik der Linken vertreten muss. Und insofern bin ich auch, hatte ich ja schon angedeutet, sehr froh, dass wir eine gute und spannende weibliche Doppelspitze bekommen mit Janine Wissler und Susanne Hennig-Welzow. Und glaube, dass die Linke auf einem guten Weg ist zu einer Partei in Bewegung und in Bewegung, die noch ein Stück zu gehen hat, aber die daran arbeitet, viele ihrer Lücken aufzuarbeiten und zu einer klar emanzipatorischen Alternative zu werden.
Wen hättest du denn gerne als Bundeskanzlerin?
Ich hatte ja eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass das die entscheidende Frage ist. Und ich glaube, das könnten unterschiedliche Persönlichkeiten ausfüllen. Ich glaube, das Entscheidende wird die Frage der Bewegung sein. Und ihr werdet jetzt nicht von mir rauskriegen, wen ich mir als Spitzenkandidatin für die Linke vorstellen kann. Aber ich bin da guten Mutes, dass wir da eine gute Kandidatin oder ein gutes Team aus zwei Leuten hinbekommen, weil das Potenzial ist dafür da.
Würdest du den Job machen wollen?
Ob ich den Job machen würde? Also aktuell will ich den Job eigentlich ungerne machen, weil da eine Menge an Dingen zu erledigen ist. Und ich glaube, die Baustelle der Klimagerechtigkeit bei der Linken reicht erstmal.
Wenn die Linke jetzt 50% holen würde und du Bundeskanzler trotz allem bist, was wäre das Erste, das du veränderst?
Was wäre das Erste, was ich verändern würde? Oh Gott, muss ich eine Sache sagen? Oha.
Oder eine, die du verändern
Ich würde
würdest.
eine gerechte Energiewende machen, die alle Bereiche von Verkehrswende, Klimawende, Energiewende und so weiter umfassen würde, weil es da liegt auf dem Tisch. Wir haben die Antworten, wir haben die wissenschaftlichen Studien, wir haben die Konzepte auf dem Tisch liegen und wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit dafür. Wir brauchen nur endlich eine Politik, die den Arsch in der Hose hat, das, was auf dem Tisch liegt, auch endlich umzusetzen.
Okay. Ja, Lorenz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Das war total
Sehr
interessant
gerne.
für uns, einen Einblick zu bekommen in deine politischen und auch persönlichen Ansichten. Und dann wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg im Wahlkampf für die Bundestagswahl.
Vielen Dank, euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.